This summer, discover American Giant's timeless, high-quality clothing made right here in the USA. Every piece is designed for quality and style that's built to last. From vintage-style tees to tough tank tops, breathable polos to lightweight sweatshirts, you can find your perfect fit. Celebrate American craftsmanship and support local communities with every stitch. Go to American-Giant.com and use promo code STAPLE20 for 20% off your first order.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Der Schweizer Arzt und Naturphilosoph Paracelsus soll einmal gesagt haben, die Kunst des Heilens kommt von der Natur und nicht vom Arzt. Seine Feststellung stammt zugegeben aus einer Zeit, in der eine medizinische Behandlung häufig von Quacksalbern, Urinpropheten und sogenannten Barfußärzten ausgeführt wurde, wie man medizinische Scharlatane damals nannte. Vielleicht war es im 16. Jahrhundert tatsächlich, zumindest in vielen Fällen, für die Gesundheit förderlicher, einfach in den Wald zu gehen, statt zu einem Kurpfuscher. Das ist heute natürlich, Gott sei Dank, anders. Die moderne Medizin ist hochevident. Nichtsdestotrotz war Paracelsus seiner Zeit weit voraus. Wissenschaftliche Studien bestätigen uns heute nämlich die positiven Effekte der Natur auf unsere körperliche und psychische Gesundheit. Und hierbei geht es nicht um einen abergläubischen Brauchtum, wie etwa bei Vollmond nackt dreimal um die Kresse zu springen. Die Natur wirkt auf uns, und zwar wie ein grünes Vitamin. Aber warum? Ist es die frische Luft? Oder die Farben und Gerüche? Vielleicht einfach auch nur die Bewegung, zu der man in wilder Natur gezwungen ist, weil gerade kein Bus vorbeikommt? Oder handelt es sich vielleicht nur um einen Wohlfühlaspekt, der die Stimmung verbessert und dadurch indirekt unsere Gesundheit positiv beeinflusst? Die Wissenschaft der Naturmedizin ist zwar erst wenige Jahrzehnte alt und viele Fragen sind noch offen, aber ein paar von ihnen möchte ich in dieser Podcast-Folge für Sie beantworten. Hauptaugenmerk lege ich dabei natürlich wie immer auf unser Oberstübchen. Was passiert im Gehirn, wenn sein Träger in den Wald geht? Bringt das unserem Gehirn überhaupt irgendetwas? Im Schädel kriegt es ja kaum was mit von der wilden Natur außenrum. Ich habe mir ganz bewusst für diese Folge den Mai ausgesucht. Die Natur zeigt sich in diesem Monat bekanntlich immer in ihrer vollsten Pracht. Finden Sie nicht auch? Wald und Wiese produzieren in Hülle und Fülle, und zwar rund um die Uhr, von wegen 4-Tage-Woche. Die Natur ist extrem motiviert, Höchstleistung zu bringen und zu zeigen, was alles in ihr steckt. Wenn Sie mich also begleiten möchten, dann, Achtung, jetzt kommt ein geniales Wortspiel, blüht Ihnen gleich eine Folge mit bunten Farben, duftendem Holz, stillen Lichtungen, tosenden Wasserfällen und vielem mehr. Die Berge und das Meer nehmen wir uns für eine andere Episode vor. Hier und heute bleiben wir unter Bäumen. Noch eine kleine Vorbemerkung, bevor wir gemeinsam loslaufen. Der Wald wirkt natürlich auch ganz ohne mein Gefasel. Um das grüne Vitamin zu sich zu nehmen, brauchen Sie seine Wirkweise im Grunde genommen nicht kennen. Einfach ausgedrückt, Sie benötigen all das nachfolgende Wissen nicht, um die Natur in vollen Zügen zu genießen und die gesundheitsförderlichen Aspekte für sich zu nutzen. Der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt sagte einmal, die Natur muss gefühlt werden. Recht hat er. Es reicht, sie zu spüren. Sie können also gerne auch alleine loslaufen, ohne dass ich Ihnen im Folgenden mit meinem Podcast in den Ohren liege. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie mich auf meinem Ausflug begleiten möchten. Also, ich persönlich wäre soweit. Haben Sie die Wanderschuhe schon an? Dann würde ich sagen, lassen Sie uns mal losmarschieren. Ich verlasse mein Hotel an einem warmen und sonnigen Tag in den Ötztaler Alpen, Südtiroler Seite, und stapfe voller Vorfreude los. Mein Ziel ist ein besonders uriger Waldabschnitt in den Texelbergen. Nach ein paar Schritten über eine zuführende Forststraße nähere ich mich dem Waldesrand. Der Hotelpage an der Rezeption hatte mir einen schmalen und wenig bekannten Pfad verraten, der auf sehr verschlungenen Wegen durch den Wald und zu einem Wasserfall führt. So mag ich es. In dem Moment, als ich den Pfad betrete und unter die Kronen der Fichten und Lärchen eintauche, scheint es, als beträte ich eine andere Welt. Die Temperatur sinkt merklich, das Baumklima fühlt sich mild und angenehm an und alles duftet frisch. In der Nacht hat es noch geregnet. Ich atme tief ein und wieder aus. Das Gefühl berauscht mich. Höre ich mich eigentlich gerade an wie ein Hypnotherapeut? Bitte verzeihen Sie, aber wenn man sich ganz auf seine Sinneseindrücke konzentriert und den Wald intensiv in sich aufnimmt, kommt es einer meditativen Erfahrung schon sehr nahe. In Shakespeares Sommernachtstraum, der großteils in einem Wald in der Nähe Athens spielt, werden zwei Liebespaare so berauscht, dass plötzlich jeder einen anderen liebt. Wie immer in Williams Stücken herrscht bald das totale Chaos. Im Sommernachtstraum ist es Elfenzauberei, die die Liebenden verwirrt. Aber ist das möglicherweise nur eine Projektion? Ist es in Wahrheit vielleicht nur die sinnliche Stimmung, in die uns ein Wald versetzt? Falls meine Frau gerade diese Folge hört, keine Sorge, mein Schatz, ich halte allen Elfen stand, die uns trennen wollen. Beruhigenderweise habe ich bislang auch noch gar keine gesehen, aber ich gebe zu, eine magische Wirkung kann ich irgendwie feststellen. Mein Gehirn ist fast wie ein bisschen verzaubert. Im Wald denke ich über vieles plötzlich anders. Manches ist nicht mehr so wichtig, dafür komme ich auf neue Ideen. Und ich kann Dinge auch ganz anders fühlen und mir oft bildhafter vorstellen als an einem Schreibtisch. Es ist tatsächlich so ein bisschen wie in einem Traum. Shakespeares schöne Geschichte ist ein typisches Beispiel für die Mystik und die kraftvolle Fantasie, die von einem Wald ausgeht. Ein Grenzort zwischen Traum und Wirklichkeit. Die rationale Welt der geschäftigen Stadt und die irrational wirkende Welt des dunklen Waldes prallen aufeinander. Und das hat uns Menschen immer schon in den Bann gezogen. Gerade wir Deutsche hatten übrigens historisch betrachtet von jeher ein ganz besonderes Verhältnis zum Wald. Vielleicht entstammt es unserer germanischen Kultur, dass wir ihn als mythischen Ort wahrnehmen. Aber keiner weiß das so ganz genau. Vielleicht müsste man hierzu ein paar Elfen befragen. Ich weiß es nicht. Zumindest haben wir die Pflanzen und Tiere in einem Wald immer schon gerne beseelt. Einer aktuellen Umfrage zufolge neigen nach wie vor mehr als 50% der Deutschen zu einem gewissen Animismus, glauben also, dass alles in der Natur eine Seele hat. Als Wissenschaftler aus der Stadt mag man da zunächst etwas die Nase rümpfen, aber als Mensch kann ich die Neigung, den Wald zu vermenschlichen, psychologisch durchaus nachvollziehen. Angesichts der immer komplizierter und kalt empfundenen urbanen Welt, in der wir tagtäglich arbeiten und leben, wird die wilde Natur zu einem Sehnsuchtsort, an dem wir geliebt werden und an dem wir Geborgenheit finden. Zurzeit erleben wir wieder eine besonders starke Tendenz in diese Richtung. Es gibt Forscher, die bezeichnen diesen neoromantischen Trend zur Natur als kompensatorischen Gegenentwurf zu der zunehmenden Computerisierung und Digitalisierung der Welt. Ähnlich wie die Romantik des späten 19. Jahrhunderts ein Gegenentwurf zur damaligen Industrialisierung war. Wie sagte Bertolt Brecht einmal, die Schwärmerei für die Natur kommt von der Unbewohnbarkeit der Städte. Irgendwie nachvollziehbar. Ich habe ehrlich gesagt Jahre gebraucht als Psychiater, um zu verstehen, dass auch der moderne Mensch spirituelle Rückzugsorte braucht, auf die er seine Sehnsüchte und Bedürfnisse projizieren kann, die er in der realen Welt nicht mehr erfüllt bekommt. Gedankenversunken wandere ich weiter. Ich fühle mich wohl. Ich bin sogar so motiviert, dass ich gerade Bäume ausreißen könnte. Mache ich natürlich nicht, denn wegen denen geht's mir ja so gut. Während ich glücklich und zufrieden weitergehe, sinnierend und vor mich hinträumend, wandert mein Blick zu den dichten und saftig grünen Nadelbäumen um mich herum. Die Farben leuchten fast, so intensiv kann man sie wahrnehmen. Die Baumwipfel schaukeln in leichtem Wind und geben ab und an den Blick frei zum dunkelblauen Himmel über ihnen. Ein tief empfundenes Wohlgefühl ergreift mich, vom Gehirn bis zu den Füßen. Wahrscheinlich spielen die Farben dabei tatsächlich eine große Rolle. Grün und Blau werden zwar von uns Menschen als kühle Farben bezeichnet, aber sie können unseren Organismus auf eine besondere Weise beruhigen. So senken sie beispielsweise den Blutdruck und sie entspannen verkrampfte Muskeln. Studien haben außerdem zeigen können, dass grüne Natur das Gefühl von Frische und Vitalität in uns auslöst und Blau signalisiert uns Geborgenheit und Zuversicht. Beide Farben heben unsere Stimmung, und stimmen uns friedfertig. Die Redensart, sich grün und blau ärgern, ist also eigentlich ein ziemlicher Blödsinn. Denn aus neurophysiologischer Sicht scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Möglicherweise hat der Effekt der Beruhigung mit der Bedeutung für unser Überleben zu tun, die die beiden Farben seit Millionen von Jahren für unsere Spezies hatten. Wo die Natur grün war, da wuchsen auch Pflanzen, da lebten Tiere und es floss vermutlich Wasser. Und wo der Himmel blau war, musste man keine Unwetter befürchten. In saftigem Grün und leuchtendem Blau schien das Überleben also zumindest einigermaßen gesichert. Genau deswegen, so vermutet man, reduziert der Anblick von Grün und Blau bei uns bis heute Anspannungen und lässt uns innerlich zur Ruhe kommen. Ein Gefühl, das einen heutzutage auf einem völlig verranzten Bahnhof einer deutschen Großstadt um Mitternacht nicht mehr zwangsläufig beschleicht. Am linken Wegesrand erkenne ich nach einer Biegung in etwa 20 Meter Entfernung eine kleine Lichtung. Ich stapfe etwas durchs Unterholz und setze mich mitten auf die sonnenbeschienene Wiese. Kurz halte ich den Atem an. Zunächst wird es ganz still. Kein Verkehrslärm, kein Handygebimmel, nichts. Nach wenigen Sekunden beginnen die leisen Geräusche der Umgebung zu mir durchzudringen. Der Wind, der die Blätter rascheln lässt, das Surren von ein paar Insekten und in mittelweiter Entfernung das leise Plätschern eines Gebirgsbaches. Feinster Dolby Surround Sound, ganz ohne Technik eines Multiplex-Kinos. Ich komme zu einer unglaublichen inneren Ruhe. Wissen Sie, warum uns die Stille des Waldes so beruhigt, die im Grunde genommen ja gar keine Stille ist? Weil es die anthropophonen, also die menschengemachten Geräusche sind, die endlich mal wegfallen. Es ist nämlich der Lärm der Stadt, des Straßenverkehrs und der Menschen selbst, die uns in Erregung und Anspannung versetzen. Diese Anspannung liegt übrigens schon in dem Wort Lärm begründet. Das Wort kommt ursprünglich von dem Begriff Alarm, einem italienischen und französischen Warnruf, mit dem man die eigenen Landsleute im Mittelalter Alarm, also zu den Waffen, rief. Beispielsweise, wenn das Dorf drohte, angegriffen zu werden. Dann versammelten sich die alarmierten Bauern mit Schaufel und Spitzhacke auf dem Marktplatz und verteidigten Häuser, Höfe und Gärten. Die Funktion des Lärms war es also, sich gegenseitig aufmerksam zu machen und vorzubereiten für die Gefahr, die einem drohte. Deswegen versetzt uns Lärm bis heute auch in einen Alarmzustand, also eine körperliche Unruhe. Die Art der Geräusche ist dabei entscheidender als ihre Lautstärke. Je unsinniger sie uns erscheinen, desto mehr stören sie uns auch akustisch. Einer Online-Umfrage des National Geographic zufolge schätzen Menschen beispielsweise laute und stinkende Laubbläser als besonders nervtötend ein. Die Sinnhaftigkeit, Laub vom Gehweg in Richtung Bordsteinkante zu blasen, erschließt sich einem denkenden Menschen auch mit viel Wohlwollen ja nicht wirklich. Und genau das erhöht die gefühlte Lautstärke und damit die subjektive Belastung. Laubbläserei ist ein klassisch frühmorgendlicher Stadtlärm, der ein sprichwörtlich alarmiert, also zu den Waffen ruft. Aber lassen Sie Ihre Mistgabel im Heuhaufen stecken. Die Laubbläser sind liebe Menschen und machen auch nur ihren Job. Vielleicht werden wir irgendwann schlauer und sparen uns mal diesen Quatsch. Zurück in den Wald, auf die Lichtung. Hier haben Laubbläser keine Bedeutung. Den Wind mal nicht mitgerechnet, aber er stinkt weniger nach Benzin. Ich mache die Augen zu und lausche. Alle Geräusche um mich herum bleiben leise. Ein wohltuender Klangteppich, nichts drängt sich unangenehm nach vorne. Alles, was ich höre, ist naturgegeben, nichts Menschengemachtes. Jedes Geräusch ist sinnvoll und plausibel und ist Ausdruck einer lebendigen und intakten Natur. Nirgends herrscht Lärm, weil nirgendwo Alarm ist. Nach einer knappen halben Stunde setze ich meinen Weg fort. Mein geheimnisvoller Pfad macht mehrere Kurven und führt leicht bergauf. Nach ein paar Kilometern komme ich an einem gewaltigen, in Bayern würde man sagen, gewamperten Felsbrocken vorbei, der vor Tausenden von Jahren den Abhang heruntergerollt sein muss. Er liegt jetzt etwas frech im Weg, aber er gibt ein schönes Fotomotiv ab. Plötzlich wird mir etwas klar. Die Schönheit der Natur wirkt nicht allein über ihre Farben oder über angenehme Geräusche. Es ist die Ästhetik im Allgemeinen, die uns in den Bann zieht. Das Natürliche empfinden wir meist auch als schön, selbst wenn es krumm und buckelig ist. Gerade weil die Natur etwas schrullig ist, finden wir sie doch schön. Finden Sie eine bunte Wildblumenwiese nicht auch viel interessanter als einen hochgezüchteten englischen Rasen mit akribischem Millimeterschnitt? Finden Sie natürliche Flussauen nicht auch viel romantischer als einen betonierten Kanal, in dem das Wasser effizient fließt? Ein morscher und pilzüberwucherter Baumstumpf, ein schiefer Ast an einem schräg gewachsenen Baum, herabgestürztes Geröll, das das Wasser eines Gebirgsbaches zwingt, über verschlungene Umwege den Weg ins Tal zu suchen. Alles in der Umgebung ist ungerade, ungeordnet, ungeschminkt. Einfach wunderschön. Schade, dass wir diese natürliche Akzeptanz für Porträtfotos auf Instagram irgendwo verloren haben, wo alles heute perfekt und gerade sein muss. Es gibt leider immer mehr 15-Jährige, die sich für eine winzige Abweichung ihrer Nasenscheidewand und das Messer legen. Irgendwie traurig. Im Wald ist der ästhetische Maßstab Gott sei Dank ein anderer. Die schönste Natur ist nämlich die wilde Natur. Sie erfindet am laufenden Band neue und höchst eigenwillige Texturen, mit denen sie die Landschaft überzieht. Der eine oder andere Baum überlebt sogar streng genommen genau deswegen. Wie sagt man so schön? Der krumme Baum genießt ein langes Leben. Der gerade Baum wird bald ein Brett. Ich komme an einer mächtigen Weißkiefer vorbei, deren Wurzeln unter mir den Boden durchbrechen. Sie ziehen von links nach rechts und verlieren sich irgendwo im Dickicht. Welches riesiges Wurzelwerk unter mir muss dieser Baum besitzen, denke ich. Kiefern sind Pfahlwurzler, deren Wurzel teilweise bis in 8 Meter in die Erde reichen, wie mir ein Förster mal sagte. Ich denke mir, was für eine wunderschöne, kraftvolle Natur. Im urbanen Alltag bleibt heute nur noch wenig Platz für das Schöne. Meist beschränkt sich unsere Wahrnehmung auf enge und wenig spektakuläre Bildausschnitte. Wir konzentrieren uns auf Excel-Tabellen am Schreibtisch, wir starren durch Windschutzscheiben auf asphaltierte Straßen und wir blicken einen immer größer werdenden Teil des Tages auf einen 5-Zoll-Bildschirm. Welche Bewunderung für die Schönheit der Welt soll da noch aufkommen? Wo bleibt die Ästhetik? In einer Untersuchung aus Hamburg sollten 115 Studenten 2 Wochen lang mehrmals am Tag mit Hilfe einer App angeben, wie intensiv ihre ästhetische Wahrnehmung in diesem Augenblick sei. Beispielsweise, weil sie sich vielleicht gerade in einem Museum befanden, vor einem imposanten Bauwerk standen oder ein Naturschauspiel beobachteten oder wenigstens daran dachten. In den etwa 15.000 Berichten zeigte sich, dass der Stress im normalen Alltag ästhetische Wahrnehmung praktisch vollständig verhinderte. Subjektiv war weder die Zeit dafür, noch erschien der Ort passend. Bei den meisten Probanden blieben die Bildausschnitte tagsüber immer eng. Und wenn sich überraschend einmal die Natur vor einem auftat, sahen die meisten nicht mal hin. Wenn ich mit der Bahn nach Südtirol fahre, was sehr häufig vorkommt, bin ich immer wieder aufs Neue erstaunt, wenn Mitreisende in meinem Zugabteil die ganze Fahrt durch die wunderschönen Alpen in ihr Laptop schauen, statt durchs Fenster. Im Wald können wir Gott sei Dank nicht anders. Wir müssen zwangsläufig unseren Blick schweifen lassen. Ist ja kein ICE oder Starbucks um die Ecke, in dem wir vor einem Laptop sitzen könnten. Und so bekommt die ästhetische Wahrnehmung unserer Umwelt wieder Raum. Und das tut gut. Es verzaubert die Sinne und erfüllt das Herz. Ich lächle etwas verklärt vor mich hin. Für einen Außenstehenden sehe ich bestimmt etwas dümmlich aus, aber zum Glück können Sie mich gerade nur hören und nicht sehen. Falls wir uns wirklich irgendwann einmal zufällig beim Wandern begegnen sollten, können Sie das dann etwas besser einordnen. Ja, ich gebe zu, ich bin von der Schönheit des Waldes etwas bekifft. Aber bitte glauben Sie mir, ich habe kein Tütchen geraucht, sondern lediglich die Schönheit der Natur tief eingeatmet. Apropos Lächeln. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich die Natur genieße, bin ich nahezu immer positiv gestimmt. Das grüne Vitamin macht auch gute Laune. Und falls ich mich vorher über jemanden oder oft auch über mich selbst geärgert habe, kann ich mich auf einmal versöhnen. In der Ruhe der Natur kann ich ganz wunderbar verzeihen. Es regt mich alles einfach nicht mehr so stark auf. Geht dir das auch so? Der britische Dichter William Wordsworth soll im Jahr 1789 einmal am Ufer eines Flusses gestanden und folgenden Satz gesprochen haben. Ein Auge, das von der Macht der Harmonie zur Ruhe gebracht wird, ist imstande, das Fieber dieser Welt zu lindern. Ist das nicht ein schöner Satz? Poetischer kann man die Beruhigung unserer alltagüberhitzten Gemüter im Grünen wohl kaum ausdrücken. Das Schöne der Natur stimmt uns sanft und senkt den Aggressionslevel. Das ist neurowissenschaftlich übrigens gut belegt. Menschen, die in einem Hirnscanner lagen und sich Stadtszenen anschauten, zeigten währenddessen eine signifikant höhere Durchblutung in Hirnregionen, die für Angst und Anspannung zuständig sind. Schauten sie sich dagegen Bilder von Wäldern oder Flusslandschaften an, zeigten sie eine stärkere Hirnaktivität in Bereichen, die mit Empathie, Altruismus und Friedfertigkeit zu tun haben. Die Natur macht uns also nicht nur zu ruhigeren, sondern möglicherweise auch zu netteren Menschen. Vielleicht sollte man den einen oder anderen Diktator einfach öfter mal ins Grüne schicken. Gibt es in der Nähe vom Kreml eigentlich einen Wald? Den Effekt der Aggressionsminderung nutzt man mittlerweile in Strafvollzugsanstalten. Kein Witz. In einem aufsehenerregenden Experiment am Snake River Gefängnis in Oregon wurde Hochsicherheitsgefangenen für die Dauer von einem Jahr in ihren Zellen mehrfach täglich verschiedene harmonische Naturvideos gezeigt. Zudem hingen Bilder von schönen Wäldern an ihren Zimmerwänden. Das führte bei den Gefangenen subjektiv im Laufe weniger Wochen und Monate zu mehr innerer Ruhe und objektiv zu 26% weniger gewaltsamen Grenzüberschreitungen während ihrer Haft. Schöne Natur lässt uns übrigens nicht nur zu anderen, sondern höchstwahrscheinlich auch zu uns selbst netter sein. An der Universität Stanford untersuchten Forscher die Gehirne von 38 Freiwilligen, die zuvor entweder 1,5 Stunden durch einen großen Park oder durch die Innenstadt von Palo Alto gegangen waren. Die Parkgänger zeigten nach ihrem Spaziergang eine Deaktivierung bestimmter Areale im Frontalhirn, die normalerweise bei depressivem Grübeln beansprucht werden. Korrelierend zu diesem Befund gaben sie danach an, subjektiv weniger unter düsteren und quälerischen Gedanken zu leiden, die sie gegen sich selbst richteten. Bei den Stadtgängern war dieser Effekt nicht nachweisbar. Die Natur half den Probanden also, eigene Unzulänglichkeiten, Missgeschicke oder nicht erreichte Ziele zu verzeihen, während die Stadt sie fortwährend an all das erinnerte. Diesen Effekt nutze ich nicht nur für mich selbst, sondern auch in der Therapie. Wenn ein Klient beispielsweise an seinen überzogenen Ansprüchen zu zerbrechen droht oder seine inneren kritischen Stimmen laut schreien, sind lösungsorientierte Gespräche, die wir miteinander in einem Wald führen, meist viel erfolgreicher. Es ist immer wieder frappierend, das zu erleben. Die meisten Menschen werden in der Natur weicher, auch und ganz besonders zu sich selbst. Die Mikrogewalt, die man im Alltag oft gegen sich selbst richtet, verpufft in der Natur. Wo bei vielen meiner Klienten in der Stadt, im Büro oder im Internet der permanente Kampf um das Ego tobt, spielen diese Kriterien in der Natur plötzlich einfach keine Rolle mehr. Natürlich hält der Effekt nach dem Verlassen des Waldes leider nicht besonders lange an, aber es tut in dem Moment gut, diesen perversen Kreislauf von Erfolgsstreben und kämpferischer Selbstbehauptung einmal zu durchbrechen und etwas barmherziger und wohlwollender auf sein Leben und sich selbst zu blicken. Der Wald hilft uns dabei. Mit der Natur verbunden zu sein, heißt das Ego zu verkleinern und genau dadurch das Ich zu stärken. Das funktioniert. Übrigens ganz ohne Elfenzauberei. Die letzten paar hundert Meter führten steil bergauf. Ich brauche also eine kurze Pause. Ich bin nett zu mir und setze mich auf einen umgefallenen Baumstamm in der Nähe und atme wieder mal tief ein und aus. Mein Puls sinkt. Es riecht fantastisch um mich herum. Ich kann es nicht sein. Wahrscheinlich das Holz. Es tut mir zwar furchtbar leid für den umgefallenen Baum, aber duften tut er nach seinem Tod nach wie vor fantastisch. Das kann man von den meisten Menschen nach ihrem Ableben ja nun nicht wirklich behaupten. Manche tun das nicht mal bei Lebzeiten. Was ich hier so tief einatme, sind unter anderem sogenannte Terpene, also Botenstoffe, die der Baum produziert, um schädliche Insekten abzuwehren. In der Biologie unterscheidet man mittlerweile sage und schreibe 8000 verschiedene Terpene oder Terpenoide. Sie sind übrigens auch die Grundlage für viele ätherische Öle, die wir beispielsweise als Massage- oder Geruchsöle nutzen. Möglicherweise haben diese Terpene über ihren angenehmen Duft hinaus auch eine gesundheitsförderliche Wirkung auf uns. Forschende der Nippon Medical School in Tokio konnten nämlich nachweisen, dass bei Probanden, die einen Tag in einem duftenden Wald verbrachten, zytotoxische Immunzellen, die zur unspezifischen Abwehr unseres Immunsystems zählen, im Blut um ca. 50% anstiegen. Und interessanterweise hielt dieser Effekt für eine ganze Woche an, selbst wenn die Probanden danach tagsüber wieder überwiegend in Büros saßen. Spannend dabei ist, dass diese Zellart bestimmte Proteine produziert, wie beispielsweise Perforin oder Granulosin, die wiederum zur Abwehr von Tumorzellen dienen, indem sie für einen frühen Zelltod der wuchernden Zellen sorgen. Natürlich sollten wir uns vor einer Überinterpretation solcher Studienbefunde hüten. Ob das einfache Einatmen von Terpenen wirklich einen signifikanten Beitrag zur Tumorabwehr leistet, müssen weitere Experimente erst noch zeigen. Aber die Labordaten liefern für diese Hypothese zumindest einen gewissen Anlass. Ich atme also vorerst noch ein bisschen weiter, tief ein und aus, während ich hier sitze. Sicher ist sicher. Zumindest duftet die Luft einfach gut. Und ganz ohne klinischen Effekt scheint das Einatmen von ätherischen Geruchsstoffen dann auch nicht zu sein. In einem Experiment der Universität Graz ließ man 15 Probanden für 253 Nächte in sogenannten Zirbenholzbetten schlafen. Dabei handelt es sich um eine seltene Kiefernart, die sehr widerstandsfähig ist, weil die Bäume in großen Höhen wachsen, wo sie besonders extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Hier in Südtirol findet man sie nicht selten, allerdings eher etwas weiter höher in den subalpinen Wachstumszonen. Aber brechen Sie unsere schöne Wanderung jetzt nicht ab und fahren Sie ins Möbelhaus, kriegt man nämlich nicht bei IKEA. Bleiben Sie bitte mit mir noch ein bisschen im Wald. Zirbenholz enthält verschiedene ätherische Öle, die nachweislich das vegetative Nervensystem zu beruhigen scheinen. In der eben zitierten Studie wiesen die Probanden in einem Zirbenholzbett pro Nacht etwa 3600 Herzschläge weniger auf. Ihr Herz setzte natürlich nicht einfach mitten in der Nacht für eine halbe Stunde aus. Es schlug einfach langsamer. Und zwar um ungefähr 10%. Und eine niedrigere Herzfrequenz in der Nacht ist für den Kreislauf durchaus entlastend. Jetzt könnten Sie natürlich einwenden, Moment mal, die Probanden wussten ja wahrscheinlich, dass sie in hochwertigen Betten lagen und haben diese Überzeugung vielleicht mit in den Schlaf genommen und waren deswegen so ruhig. Nein, denn die Hälfte der Gruppe schlief in Betten aus Holzimitaten, die zwar genauso aussahen wie die Zirbenholzbetten, aber eben keine waren. Die Probanden konnten den Unterschied nicht erkennen. Und siehe da, in den billigen Bettvarianten zeigte sich die Senkung der Herzfrequenz während der Nacht nicht. Ob es jedoch wirklich phytochemische Substanzen waren, die das vegetative Nervensystem beruhigten, und wenn ja welche, ist noch Gegenstand der Forschung. Aber auch völlig unabhängig von Geruchsstoffen hat Holz eine sehr angenehme Wirkung auf uns. Obwohl der Baumstamm, auf dem ich hier nach wie vor sitze, echt hart ist und auf die Dauer auch etwas unbequem. Aber das positive Gefühl überwiegt. Warum? Der Befragung einer norwegischen Universität zufolge betrachten Menschen Holz sowie Gegenstände, die daraus gemacht sind, als warm, gemütlich und beruhigend. Und zwar interessanterweise weltweit. Deswegen bevorzugen viele von uns in ihren Wohnungen auch Möbel aus Holz. Vielleicht nicht nur, aber dann doch zumindest ein paar. Eine weitere Untersuchung, diesmal aus Vancouver, an 119 Probanden ergab, dass sich Menschen, die in ihrer Wohnung von Holzmöbeln umgeben waren, insgesamt geborgener fühlten als zwischen Möbeln aus Glas, Stein und Plastik. Ist das nicht vielleicht nur ein Vorurteil? Fühlen wir uns vielleicht einfach nur deswegen in Umgebung von Holz wohl, weil wir von vornherein der Überzeugung sind, es sei ja was Gutes, Natürliches und müsse ein solches Gefühl verursachen? Denkbar wäre das. Um das neurophysiologisch zu verifizieren, ließen Wissenschaftler einer japanischen Arbeitsgruppe Probanden unterschiedlich kalte und warme Gegenstände berühren und fragte sie, wie angenehm oder unangenehm sie die jeweilige Temperatur empfänden. Außerdem maß man ihre Blutdruckreaktion bei Kontakt mit den verschiedenen Materialien. Das Ergebnis war höchst interessant. Der Kontakt mit kühlem oder warmem Holz war nie unangenehm und der Blutdruck der Probanden blieb auch fast immer konstant. Ganz anders verhielt es sich bei der Berührung von Acryl oder Aluminium. Bei diesen Materialien wurden normabweichende Temperaturen generell als unangenehm wahrgenommen und der Blutdruck stieg, sowohl bei kalten als auch bei heißen Gegenständen. Gerade wird mir etwas klar. Vielleicht sind deswegen so viele Busfahrer in der Stadt immer so mies drauf. Kein Wunder, im Bus ist einfach viel zu wenig Holz. Vielleicht sollte man die Kunststoffbänke gegen Zirbenholzbänke im Bus austauschen. Wie fänden Sie das? Also ich werde das unserer Stadtverwaltung mal vorschlagen, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich nehme einen letzten Atemzug und beende meine Pause und setze meinen Weg fort. Der gut informierte Page des Hotels hatte mir einen Wasserfall genannt, zu dem ich unbedingt noch hin möchte. Ich liebe Wasserfälle. In dem Gedicht Wasserfall bei Nacht von Christian Morgenstern heißt es: Unablässig sinken weißer Wogenwucht. Lass mich deine Bucht, dein Geheimnis trinken. Wow. Wasserfälle haben im wahrsten Sinne des Wortes etwas Berauschendes. Es dauert auch nicht lange, da erreiche ich mein Ziel. Der Wasserfall vor mir gehört mit einer Fallhöhe von mehr als 90 Metern zu den größten und schönsten hier in Südtirol. Mit riesigem Getöse stürzt das Wasser die Berge herunter. Eine ungebändigte Kraft, Natur, die sich nichts vorschreiben lässt. Die Wassermassen krachen zu Boden, zerstäuben die Luft und hüllen alles in einen feinen Nebel. Kein Wunder, dass der Morgenstern so fasziniert war. Die Luft hier am Fuß des Falls ist angenehm feucht und kühl. An diesem äußerst warmen Frühlingstag genau das Richtige. Ich ziehe die Schuhe aus und steige barfuß in das eiskalte Wasser. Vorsichtig taste ich mich auf den glitschigen Steinen ein bisschen vorwärts. Und je näher ich dem Wasserfall komme, desto nebliger wird die Sicht. Die Luft schmeckt und riecht irgendwie anders. Der italienische Physiker Alessandro Volta stellte Ende des 18. Jahrhunderts fest, dass Wasserfälle die Luft ionisieren, das heißt in elektrisch geladene Teilchen zerstäuben. Und sein österreichischer Kollege Philipp Lennart fand ca. 100 Jahre später heraus, dass die positiven Ladungen zu Boden fallen, dort geerdet werden und elektrisch vergehen. Die negativen Ladungen aber überleben im feuchten Nebel eines Wasserfalls, und zwar ungefähr 120 Sekunden. Seit dieser Entdeckung nennt man sie in der Physik auch die sogenannten Lennard-Ionen. Diese sauerstoffionisierte Luft ist aus ökologischer und gesundheitlicher Sicht etwas echt Feines. Sie bindet nämlich Feinstaub und Abgase, reinigt die Atemschleimhäute und erleichtert den Gasaustausch in unserer Lunge. Eine Arbeitsgruppe aus Salzburg fand vor wenigen Jahren heraus, dass die Einatmung dieser elektrisch negativ geladenen Lennard-Ionen asthmatische Beschwerden reduziert. Anderen Untersuchungen zufolge scheinen sie außerdem unser Immunsystem zu revitalisieren. Das scheint insbesondere immunologisch bedingten Erschöpfungszuständen entgegenzuwirken. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich in einer anderen Gehirngehört-Folge einmal über das Chronic Fatigue-Syndrom gesprochen habe. Betroffene leiden dabei nicht unter einer psychischen Störung, sondern unter einer körperlich bedingten Schwäche, bei der ihr Immunsystem durch einen Viruserreger oder selten auch durch eine Impfung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. In einer chinesischen Studie aus dem Jahr 2021 an Patienten mit einem solchen Chronic Fatigue Syndrom zeigte sich erfreulicherweise ein Rückgang bestimmter Entzündungsmediatoren im Blut, wie etwa TNF-Alpha oder auch verschiedenen Interleukinen, und zwar nach nur wenigen Stunden, die die Probanden in unmittelbarer Nähe zu einem Wasserfall zugebracht hatten. Bei einer Kontrollgruppe, die sich für die gleiche Zeit in einer Stadt aufhielt, trat dieser Effekt nicht auf. Ionisierter Sauerstoff verursacht das, was wir in der physikalischen Therapie Reiz- und Heilklima nennen. In normalen Wohnungen liegt die Konzentration nur bei schlappen etwa 100 Kubikzentimeter. Das ist praktisch nichts. In bestimmten Situationen kann es sogar noch weniger sein. Im Haus der Familie Busch beispielsweise, bei dem sich pubertierende Exemplare ein ganzes Wochenende in ihren Zimmern aufhalten, hermetisch vollständig isoliert von ihrer Außenwelt, boah, da sind es praktisch gar keine. Glauben Sie mir, selbst den Lennart-Ionen ist es in den Zimmern meiner Kinder oft zu stickig. Die normale Umgebungsluft enthält zwar immerhin 200 Kubikzentimeter, aber das ist immer noch viel zu wenig, um einen gesundheitsförderlichen Effekt zu haben. Aber Achtung, am Meer steigt die Konzentration auf satte 5000 Kubikzentimeter. Das ist schon was. Und an einem Wasserfall klettert sie auf beeindruckende Spitzenwerte von etwa 50.000 Kubikzentimetern. Ich bleibe noch ein paar Minuten sitzen und lasse das Naturspektakel auf mich wirken. Ehrlich gesagt kann ich mich kaum trennen und genieße diese ganz besondere Atmosphäre um mich herum. Man darf sich von elektrischen Ladungen im Leben nicht täuschen lassen. Obwohl die Luft um mich herum negativ ist, ist ihre Auswirkung für Gesundheit und Umwelt äußerst positiv. Langsam mache ich mich auf den Rückweg. Es ist schon Nachmittag und ich will bei Anbruch der Dunkelheit nicht von Elfen verzaubert werden. Mein Mitternachtstraum hat sich tagsüber schon erfüllt. Nach den letzten Kilometern erreiche ich wieder den Waldesrand und stoße auf die Forststraße, die mich zu meinem Hotel führt. Als ich dort ankomme, gehe ich auf mein Zimmer, ziehe meine Wanderschuhe aus und blicke aus dem Fenster noch einmal auf die Berge. Die Sonne steht mittlerweile schon etwas tief und färbt die Bergkette in ein orangefarbenes Licht. Davor zeichnet sich der gewaltige Wald ab wie ein breites Band, saftig grün, dunkel, immer noch geheimnisvoll. In diesem Podcast wollte ich Ihnen etwas über die ungeheure Kraft erzählen, die der Wald auf uns ausübt. Wie Sie gehört haben, reduziert er Gefühle von Traurigkeit und Aggressionen, er stimmt uns aber auch zufrieden und er gleicht uns aus. Zudem löst er innere und äußere Spannungszustände, senkt den Blutdruck und steigert unsere allgemeinen Abwehrkräfte dadurch, dass er unser Immunsystem auf eine positive Weise moduliert. Wenn ich die ganze Wanderung hindurch von grünen Farben, duftenden Terpenen, negativ geladenen Lennart-Ionen und blutdrucksenkenden Holzmöbeln gesprochen habe, dann liegt das an der typischen Art eines Wissenschaftlers, die Welt zu betrachten. Bitte sehen Sie mir das nach. Und es ist ja auch immens spannend, sich diese Dinge einmal im Detail anzuschauen. Und dennoch, all das, was wir eben gemeinsam erlebt haben, wirkt letztlich nur in der Gesamtheit auf uns und nicht durch einen einzelnen Faktor. Der Effekt der Natur auf den Menschen ist eine Gemeinschaftsleistung verschiedener Aspekte. Bevor Sie also gleich Ihre Möbel grün und blau streichen oder eine Wasserleitung anbohren, damit das heraussprudelnde Wasser die Luft in Ihrem Wohnzimmer ionisiert, gehen Sie lieber raus. Laufen Sie durch einen grünen Wald. Legen Sie still auf einer Lichtung in einer wilden Blumenwiese. Schauen Sie verträumt in den blauen Himmel. Schnuppern Sie an frischem Holz und erfrischen Sie sich an einem Wasserfall. Und Sie werden es mit Hirn und Herz spüren. Der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume. Behandeln wir ihn daher mit Respekt. Früher haben Menschen ihn noch gefürchtet. Das war vielleicht auch gut so. Dann haben sie ihn nämlich weitgehend in Ruhe gelassen. Seitdem wir ihn jedoch überwiegend als Ressource betrachten und nach allen Kräften ökonomisch ausschlachten, scheint dieser Respekt verloren gegangen zu sein. Und obwohl wir ihn täglich mit Harvestern und anderen Ungetümen runtermachen, steht er immer wieder auf und schenkt uns tagtäglich so viel, was wir zum gesunden Leben brauchen. Er filtert Staub und Schadstoffe aus der Luft, produziert Sauerstoff und reduziert hohe Temperaturen. Er schützt uns vor Lärm, er dient uns zur Erholung und er schenkt, nicht zu vergessen, unzähligen Pflanzen und Tierarten ihren Lebensraum. Kurzum, der Wald gibt und wir nehmen. Vielleicht wird es höchste Zeit, das einmal herumzudrehen. An einem niedersächsischen Forsthaus aus dem 17. Jahrhundert fand man vor einigen Jahren eine Inschrift, auf der der Wald zu uns spricht. Natürlich ist es letztlich ein Text von einem Menschen, der dem Wald nur in den Mund gelegt wurde, aber ist unglaublich treffend und sehr rührend, wie ich finde. Und ich dachte mir, dieser Text dürfte den Abschluss dieser Podcast-Folge machen. Ich persönlich ziehe mich an dieser Stelle schon mal zurück und sage danke, dass Sie mich auf dieser Wanderung begleitet haben. War schön mit Ihnen. Lassen Sie uns das gerne einmal fortsetzen, vielleicht in den Bergen. Ich denke mal drüber nach. Jetzt mache ich erst einmal auf meinem Hotelbett liegend ein paar Minuten die Augen zu und lasse die Eindrücke noch etwas in mir wirken. Die letzten Worte dieser Podcast-Folge hat der Wald. Ich bin der Wald. Ich bin uralt. Ich hege den Hirsch. Ich hege das Reh. Ich schütze euch vor Sturm. Ich schütze euch vor Schnee. Ich wehre dem Frost. Ich wahre die Quelle. Ich hüte die Scholle. Bin immer zur Stelle. Ich baue euch das Haus. Ich heiz euch den Herd. Drum, ihr Menschen, haltet mich wert.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.
When caring for aging loved ones, every moment together is precious. Pre-planning a celebration of life affords both of you more time to focus on each other while we take care of all the details. We're Dignity Memorial. Find us at dignitymemorial.com.
American Giant makes great clothing. T-shirts, jeans, and more right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hier ist Marvin von Vitamin X. Wie lange ich AG1 trinke? Bereits seit mehr als 2 Jahren. Mein absoluter Lieblingspartner, mein Begleiter im Alltag. Nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe und Bakterienkulturen. Ich habe das auch unterwegs gern dabei, in praktischen Travel Packs. Für mich ist das mittlerweile wie ein kleiner Bruder. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du auf drinkag1.com.